Radikrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3, Bernhards Zellen, Teil 2. Der Weg von der Frauenklinik zum Physiologischen Institut in der Pettenkofer Straße war ein Katzensprung. Silvia und Philipp brauchten zu Fuß nicht länger als 5 Minuten. Beide gingen sie dicht nebeneinander. Silvio hielt die Pistole weiter in der rechten Hand, verdeckt unter seiner Jacke. Als sie vor dem Haupteingang des Instituts ankamen, stellten sie fest, dass er verschlossen war. Es war ein Institut und keine Klinik. Eine durchgehende Öffnung auch am Wochenende war daher nicht notwendig. Silvio fluchte vor sich hin.
Mist, weißt du noch einen zweiten Eingang?
Fragte er Philipp, der den Kopf schüttelte. Silvio dachte eine Weile nach. Dann zog er Philipp am Ärmel.
Komm mit, wir gehen in das Haus. Irgendwie kommen wir da schon rein.
Sie gingen etwas zurück und bogen in die Schillerstraße ein. Von dort kamen sie über eine Zufahrt in einen Hinterhof. Durch eine Hecke kämpften sie sich durch einen weiteren Hinterhof durch, bis sie letztendlich vor der Rückseite des Institutsgebäudes standen. Hier war der Hintereingang, der jedoch ebenfalls verschlossen war. Silvio wurde langsam unruhig und wütend. An Philipp weiterzerrend tigerte er an der Häuserfront entlang, schließlich fasste er einen Entschluss. Er blickte sich kurz um, ob Menschen in der Nähe waren, dann drehte er die Pistole mit der Hand um und schlug mit dem Griff eine Scheibe eines Kellerfensters ein. Es war ein ziemlich lautes Klirren hörbar. Er sah sich erneut um. Nachdem er weder etwas sah noch hörte, signalisierte er Philipp, dass er durch das eingeschlagene Fenster einsteigen sollte.
»Darunter! Du gehst vor! Aber pass auf, dass du mit den Dynamitstangen nicht hängen bleibst. Du kannst dir ja vorstellen, was dann passiert.«
Philipp kletterte vorsichtig in den Keller, darauf bedacht, dass sich das Kabel der Bombe nicht löst und er mit dem explosiven Inhalt seiner Taschen nicht am Rahmen hängen bleibt. Er schwitzte erneut in Strömen. Sein Mund war trocken und er bekam heftige Kopfschmerzen. Sobald Philipp im Keller war, sprang Silvio hinterher. Sie blieben beide kurz stehen. Silvio horchte nach dem Heulen einer Alarmanlage oder sonstigen auffälligen Geräuschen. Außer Philipps heftigen Atemgeräusch konnte er jedoch nichts wahrnehmen.
»So, und jetzt holst du uns die Zellen«, sagte er.
Philipp musste sich zuerst etwas orientieren, bis er das richtige Labor fand. »Ich glaube, dass das der Raum ist. Hier drinnen müssten sie sein«, flüsterte er.
»Reingehen«,
befahl ihm Silvio und wedelte mit der Pistole. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie gingen beide in den Laborraum. Durch ein Fenster kam ausreichend Licht in das Zimmer. Philipp blickte sich um. Es war alles sauber aufgeräumt über das Wochenende. In der Ecke stand noch immer der Tiefkühlschrank, wie bei seinem ersten Aufenthalt vor einigen Jahren mit seinem Großvater. »Da drüben«, sagte Philipp und deutete auf die große weiße Truhe. Silvio lächelte. Neben der Tür zum Labor standen einige Styroporkisten. Silvio nahm sich eine davon und gab sie Philipp.
»Sehr schön, Philipp. Teil 2 ist somit erledigt. Pack die Zellen da rein. Dann geht es wieder zu Tima. Sie wird uns schon vermissen.«
Philipp nahm sich die Kiste, öffnete den Schrank. In einer Ecke sah er die 3 Zellkulturflaschen, die mit Zellkultur Dr. Hochberger beschriftet waren. Er griff sich die Zellkulturen und packte sie in die Box. Dann nahmen sie beide den gleichen Weg wieder zurück. Philipp trug die Kiste, während er weiterhin die Pistole in seiner Seite spürte. Er war komplett ratlos, was Silvio vorhatte. Warum die Zellen von Bernhard? Warum die Aktion mit Tina? Was soll das Ganze? Er hatte kein gutes Gefühl. Einfach davonzulaufen mit einer Bombe um den Bauch schien ihm jedoch sinnlos. Es wäre quasi Selbstmord gewesen. Außerdem musste er sich um Tina kümmern. Als sie in den Räumen des Kinderwunschzentrums wieder ankamen, erlöste Silvio zunächst Tina von ihrem Knebel. Sie würgte und fühlte sich elendig.
»Kann ich bitte etwas Wasser haben?«, fragte sie mit leiser und krächzender Stimme.
Silvio nickte.
»Geht in Ordnung.«
Philipp nahm einen weißen Plastikbecher von einem Stapel beim Waschbecken und füllte ihn mit Wasser aus der Leitung. Er half Tina, die gierig den Becher trank. Dann füllte er ihn wieder auf und trank selbst. Jetzt fühlte er sich etwas besser. Er schenkte Tina ein angedeutetes Lächeln, das sie zaghaft erwiderte. »Ich werde sie niemals hier alleine zurücklassen«, dachte er sich. »Ich liebe sie. Wir müssen diesen Albtraum nur irgendwie überstehen. Gemeinsam.«
»So, meine Lieben«, begann Silvio, »jetzt folgt Nummer 3. Nun sind Philipps medizinische Kenntnisse und Fähigkeiten gefragt. Und sag mir nicht, dass du es nicht kannst, Philipp. Ich weiß, dass du es kannst. Was meinst du denn? Was willst du denn jetzt schon wieder?
Silvio begann zu lächeln. Er legte seine Pistole auf den Behandlungstisch ab und zog aus der Innentasche seiner Jacke ein paar Computerausdrucke.
Hier, sagte er und wedelte mit dem Stapeln. Ich habe mich schlau gemacht. Steht alles im Internet.
Er blätterte konzentriert durch die Papiere.
Philipp, was du jetzt machen musst, ist...
Silvio las langsam und angestrengt den Text vor.
Ist eine Follikelpunktion bei Tina. Dann musst du sie wie bei der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion vorgehen. So musst du vorgehen. Nun musst du statt einem Spermium den Zellkern einer der Zellen da in der Eizelle reinmachen. Ach so, und vorher musst du noch den Zellkern von Tinas Eizelle entfernen. So wie die es bei Dolly, dem Klonschaf, gemacht haben.
Philipp und Tina sahen sich fragend an. Silvio setzte ein triumphierendes Lächeln auf.
Wie? Du willst mit Tinas Eizelle einen Klon aus den adulten Zellen des Freundes meines Großvaters produzieren?
Fragte schließlich Philipp.
Bist du eigentlich komplett irre?
Als Silvio dies hörte, schlug er Philipp blitzartig mit der Faust ins Gesicht. Philipp taumelte, blieb aber stehen. Er hielt sich die Hand vor die Nase und stöhnte.
Sprich nie mehr wieder so mit mir. Hast du mich verstanden?
Schrie Silvio.
Noch einmal und ich knall dich ab. Oder ich jag dich in die Luft.
Tina fing jetzt heftig zu weinen an.
Und du hörst zu flennen auf,
schrie er Tina an. Als sich die Situation nach einer Weile wieder gelegt hatte, nahm er die Pistole vom Tisch und bedrohte Philipp.
Also, wie hast du dich entschieden? Sterben oder deine Aufgabe erledigen?
Philipp hielt sich immer noch die Nase. Er blickte zunächst hasserfüllt auf Silvio und anschließend fragend auf Tina. In Tinas Gesicht kullerten die Tränen über ihre Wangen. Sie sah ihn verzweifelt an, presste Augen und Lippen zu und schluchzte, bis sie schließlich nickte.
Mach, Philipp, ist nicht so schlimm,
sprach sie mit tränenerstickter Stimme. Philipp starrte fassungslos auf Tina.
Ich glaube das alles nicht. Das muss ein Albtraum sein. Das kann nicht die Wirklichkeit sein. Quatsch nicht, mach,
sagte Silvio.
Oder wollt ihr lieber sterben?
Philipp ging wie ferngesteuert zu dem Schrank, öffnete ihn und holte einige Instrumente aus. Dir ist hoffentlich bewusst, dass ich das bisher noch nie selbst gemacht habe, sondern allenfalls im Ansatz anderen dabei über die Schulter geguckt habe, fragte er Silvio, während er den Tisch steril abdeckte und das unterschiedliche Instrumentarium darauf anrichtete.
Du schaffst das,
antwortete Silvio. Als Philipp mit dem Anrichten der Instrumente fertig war, schaltete er das Ultraschallgerät an. Das Brummen des Kühlgebläses füllte den Raum. Er schob das große Gerät auf Rollen neben Tina. Dann wusch er sich die Hände, desinfizierte sie und zog sich sterile Handschuhe an. Er setzte sich auf den Stuhl und rollte mit einer kleinen Stahlschüssel voller Desinfektionsmittel und mehrerer Tupfer zwischen Tinas Beine. Als er einen kurzen Blick auf Tinas entblößtes Geschlechtsteil warf, wandte er sich ab.
»Ich kann das nicht«, flüsterte er. »Was hast du gesagt?«,
fragte Silvio.
»Ich kann das nicht«, sagte er nun in doppelter Lautstärke. »Na gut«,
sagte Silvio und hielt seine Pistole an Philipps Schläfe. Philipp schloss die Augen und wartete auf den tödlichen Schuss. Tina blickte voller Angst auf das Geschehen.
»Philipp, bitte«, sagte sie, »du schaffst das, bitte, Philipp, wir schaffen das.«
Philipp atmete mehrmals tief ein und aus.
»Okay«, meinte er schließlich. »Okay, du Bastard, ich mache es.«
Philipp drehte sich wieder in seine Ausgangsposition zurück und desinfizierte mit den getränkten Tupfern, die er über eine lange Klemme einführte, Tinas Scheide. Währenddessen schüttelte er kontinuierlich den Kopf.
»Das ist alles nicht real. Es ist ein Albtraum«, murmelte er.
Nach der Desinfektion nahm er die Ultraschallsonde, führte vorsichtig eine sterile, durchsichtige Plastiktüte drüber, tauchte die Spitze in ein Gel ein und führte die Sonde ein. Beim Einfrieren zuckte Tina kurz zusammen. Philipp hielt sofort an. »Alles okay, Philipp«, beschwichtigte ihn Tina. »Bin nur erschrocken. War etwas kalt.« Anschließend blickte er auf den Bildschirm des Ultraschallgeräts. Er drehte vorsichtig an der Sonne und kippte diese in unterschiedlichen Richtungen, bis er schließlich auf dem Monitor mehrere schwarze Bläschen in dem ansonsten grauen Bild abgrenzen konnte. »Das sind ein paar reife Follikel, Tina«, sagte er zu seiner Freundin, die angespannt an die Decke starrte.
»Soll ich wirklich?«
»Mach, Philipp«, antwortete Tina, »du kriegst das hin.« Philipp atmete tief durch. Dann nahm er sich von dem sterilen Tisch eine lange Hohlnadel. Er führte die Kanüle neben der Schallsonde ein, bis er die Nadel im Schallfenster erscheinen sah. »Du weißt, was jetzt kommt, Tina?« fragte er besorgt. Tina nickte und biss die Zähne zusammen. Mit einer schnellen Vorwärtsbewegung stach Philipp mit der Nadel in eines der schwarzen Bläschen. Im gleichen Moment zuckte Tina zusammen und stöhnte. »Alles okay, Tina?« fragte Philipp. »Ja, geht schon«, flüsterte sie. Philipp sah jetzt zu Silvio, der den gesamten Ablauf interessiert verfolgte. »Ich benötige eine zusätzliche Hand, du musst mir helfen, sonst geht das nicht«, sagte er zu ihm. »Nimm dir die Spritze da, steck sie auf das Ende der Nadel und zieh etwas von der Flüssigkeit ab, bis ich Stopp sage.« Silvio nickte und erledigte seine Aufgabe wie angewiesen. Als er einen Sog ausübte, verschwand das angestochene schwarze Bläschen auf dem Bildschirm. In der Spritze sammelte sich eine leicht gelblich schimmernde, leicht rote Flüssigkeit. »Stopp!« »So, das wäre es vorerst«, sagte Philipp und zog zuerst die Nadel und dann den Schallkopf zurück. Als er alle benötigten Instrumente wieder auf dem Tisch abgelegt hatte, blickte er hasserfüllt auf Silvio. »Die nächsten Schritte mache ich nur, wenn Tina von diesem Stuhl befreit wird und sich wieder anziehen darf«, meinte er zu ihm. Silvio überlegte. »Geht in Ordnung«, sagte er schließlich. »Aber keine Spielchen.« Er schnitt mit einer Schere durch die Mullbinden und Tinas Beine, dann löste er die Handschellen. Tina war nervlich am Ende und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Mühsam zog sie sich Slip und Hose an. Schließlich setzte sie sich auf einen Stuhl und weinte erneut. »Tina, komm, ich brauche dich jetzt«, sagte Philipp liebevoll zu ihr. Sie nickte, wischte sich die Tränen weg und stand auf. »Wir müssen jetzt ins Labor, um die Eizelle zu finden und sie zu beimpfen«, sagte Philipp zu Silvio. »Gut, dann macht das, ihr geht voraus«, befahl er ihnen. Sie gingen in das Labor im hinteren Bereich der Räume des Kinderwunschzentrums. Der Raum war voll mit Akten und Papierstapeln auf einer Seite und Laborschränken auf der anderen. An der Frontseite stand ein Mikroskop mit einem Monitor auf einem großen Tisch. Statt einem Okular war eine Kamera mit der Optik fest verankert, die das mikroskopische Bild direkt auf einen Monitor leitete. Durch den Monitor konnte in entspannter Körperposition gearbeitet werden. Das Bild war zudem für mehrere Personen erfassbar. Philipp ging direkt zu dem Tisch und knipste den Schalter der Lichtquelle des Mikroskops, der Kamera und des Monitors an. Auf dem Monitor erschien ein weißgraues Bild. Der nächste Schritt bestand jetzt darin, eine Eizelle in der Flüssigkeit zu finden. Tina überführte die Flüssigkeit von der Spritze in eine kleine flache Glasschale. Vorsichtig reichte sie Philipp das Gefäß. Er legte es auf den Objektträger und blickte auf den Monitor, während er langsam über die Stellschräubchen den Objekttisch bewegte. Nach einer Weile sahen sie eine kleine kreisrunde Struktur. Philipp stellte eine stärkere Vergrößerung ein und fokussierte das runde Objekt. »Es könnte ein Oozyt sein, oder was meinst du?«, fragte Philipp. Tina beugte sich über ihren Freund, um besser auf den Monitor sehen zu können. »Sieht so aus«, antwortete sie. Philipp ging nun ebenfalls näher zu dem Monitor und verglich das Bild mit einer Abbildung auf einem Blatt seines Papierstapels.
»Stimmt, sieht genauso aus wie auf dieser Internetseite«, sagte er. »Ihr wisst, was ihr jetzt zu tun habt.«
Tina und Philipp drehten sich genervt zu ihm um. »Mit dieser Weste um den Bauch kann ich aber sicherlich nicht mit den winzigen Stechkanülen arbeiten. Das kann ich dir jetzt schon sagen«, meinte Philipp. Silvio ging zu ihm hin und half Philipp aus der schweren Reste heraus. Er legte die Weste vorsichtig in die Ecke. Philipp atmete erleichtert aus und rieb sich den verschwitzten Bauch.
»Aber keine Tricks! Ich habe immer noch die Pistole«, sagte Silvio.
Die nächsten Schritte waren jetzt die Entfernung des Zellkerns aus der Eizelle und die Implantation eines Kerns aus Bernhards Zellkultur. Hierzu isolierte Tina zunächst etwas Material von einem der Zellkulturplatten, die Philipp aus dem Physiologischen Institut mitgebracht hatte. Dann erfolgte unter dem Mikroskop die Punktion der Eizelle und die Absaugung des Zellkerns. Das gleiche erfolgte mit einer zweiten Kanüle an einer der isolierten Zellen Bernhards. Letztendlich wurde dieser isolierte Kern in die leere Eizelle überführt. Die Zellkerne wurden folglich ausgetauscht. Silvio kontrollierte das Ganze und verglich ständig die Bilder auf dem Monitor mit den Abbildungen auf seinem Papierausdrucken. Philipp war während der gesamten Prozedur hochkonzentriert. Tina assistierte ihm. Am Ende nahm sie die Schale vom Objekttisch und stellte sie in einen Brutschrank. »So, das war's«, sagte Philipp. »Lässt du uns jetzt bitte gehen?«
»Soweit ich das beurteilen kann, habt ihr das richtig gut gemacht«, sprach Silvio. Ihr könnt es euch jetzt hier irgendwo etwas gemütlich machen und ein paar Stunden ausruhen.
Lass uns doch bitte gehen, sagte Tina. Wir haben alles so gemacht, wie du es wolltest.
Ein wichtiger Teil fehlt mir aber noch, meinte Silvio trocken. So wie ich das verstehe, muss diese Eizelle ja noch in deine Gebärmutter überführt werden.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Fragte Tina sichtlich schockiert.
Ein voller Ernst, antwortete Silvio.
Philipp schlug sich die Hände vors Gesicht und schüttelte verzweifelt den Kopf. Tina starrte kreidebleich auf den vor ihr stehenden und dümmlich grinsenden Silvio. Während Tina und Philipp gezwungenermaßen in der Frauenklinik waren, warteten Gudrun und Simon auf ihre beiden Feriengäste. Die Landung des Flugs aus München war für 16.30 Uhr vorgesehen. Laut der Informationstafel landete das Flugzeug wie geplant in Tel Aviv. Sie blieben eine ganze Stunde in der Ankunftshalle. Philipp und Tina schienen jedoch nicht unter den Reisenden zu sein.
»Das gibt's doch nicht«, sagte Gudrun. »So lange dauert das niemals, bis sie ihr Gepäck haben.«
»Vielleicht ist ein Koffer oder eine Tasche verloren gegangen. Die Reklamation braucht seine Zeit. Habe ich selbst auch schon mal erlebt«, meinte Simon.
»Hätten wir jetzt eines dieser neuen Handys, dann könnten wir uns ohne Probleme gegenseitig anrufen und wir würden wissen, wo die beiden sind oder was los ist«, sagte Gudrun.
»Ist viel zu teuer, Gudrun«, warf Simon ein. »Für Studenten erst recht. Solange das Telefonieren damit nicht billiger wird, werden sich diese Mobiltelefone nie durchsetzen.«
»Jetzt lass uns noch eine halbe Stunde warten und dann fahren wir nach Hause und rufen von dort in München an. Einverstanden?«
Gudrun nickte. Das Warten machte sie nervös. Sie spürte, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Silvio wartete mit seinen beiden Geiseln bis 9 Uhr abends. Sie hatten es sich so weit wie möglich mit dem Wartebereich bequem gemacht, Kaffee getrunken und ein paar Kekse und Knäckebrot gegessen. Laut Silvios Recherche musste die Zellteilung im Inkubator im idealen Luft- und Temperaturverhältnissen erfolgen. Dies erforderte in der Regel 2 bis 3 Tage. So lange warten wollte er doch nicht. Das Risiko, entdeckt zu werden, erschien ihm mit jeder zusätzlichen Stunde in der Klinik zu hoch.
»So«, begann Silvio schließlich und erhob sich, »jetzt ist es Zeit, Teil 3 zu Ende zu bringen.« »Mann, was meinst du eigentlich immer mit Teil 1, 2 oder 3? Ist egal. Das Zählen hilft mir beim Denken«, antwortete Silvio.
Philipp schüttelte den Kopf. »Und wohin führst du uns jetzt?«
»Zuerst ins Labor, die Eizelle aus dem Dings da holen und dann in den Behandlungsraum. Wenn ihr brav seid, können wir dieses Mal auf die Fesseln verzichten?«
Als sie im Behandlungsraum waren, kramte Silvio wieder in seinen Papierausdrucken. Aber Philipp brauchte keine Anweisungen. Er wusste, was er zu tun hatte. Gleiches galt für Tina. Sie waren inzwischen beide müde und frustriert und wollten irgendwie dieses Drama zu Ende bringen. Tina zog wieder Hose und Slip aus und setzte sich auf den Behandlungsstuhl. Philipp zog die Lösung mit der Eizelle in eine Spritze. Dann nahm er einen etwa 30 cm langen, dünnen, biegsamen Plastikschlauch. Vorsichtig führte er den Schlauch bei Tina ein. Über den Muttermund schob er die Spitze weiter bis in ihre Gebärmutter. Erneut zuckte Tina kurz vor Schmerzen.
»Ist in Ordnung, Philipp«, sagte sie, als Philipp innehielt. »Mach weiter, damit das hier endlich ein Ende hat.«
Als der Schlauch die richtige Position hatte, schraubte er auf dessen Ende die Spritze mit Tinas Eizelle in Lösung. Er spritzte den Inhalt in Tinas Gebärmutter. Dann zog er alles wieder zurück und schmiss den Katheter und Spritze voller Zorn auf den Boden.
»Bist du jetzt zufrieden?«, fragte er hasserfüllt.
»Vorerst schon«, antwortete Silvio lächelnd. »Tina, du kannst dich jetzt anziehen. Du, Philipp, darfst auch wieder deine schmucke Weste überstreifen. Wir fahren nach Hause. Zu mir nach Hause.«
Nachdem sie eine weitere halbe Stunde am Flughafen auf Philipp und Tina warteten, fuhren Gudrun und Simon beunruhigt nach Hause. Kaum waren sie dort, ging Gudrun zum Telefon und wählte zunächst Philipp und Tinas Nummer in München. Als sich niemand meldete, rief sie bei Miriam und Herbert zu Hause an. Herbert ging an den Apparat.
»Guten Abend, Herbert, hier ist Gudrun«, begann sie.
»Sag mal, haben sich Tina und Philipp bei euch gemeldet? Wir haben Ewigkeiten auf die beiden am Flughafen gewartet, ohne dass wir sie gesehen haben. Haben die sich kurzfristig anders entschlossen?«
»Wie? Die sind nicht bei euch in Tel Aviv angekommen? Komisch. Philipp hat erst heute Morgen mit Miriam gesprochen und sie instruiert, wann und wie sie die Pflanzen gießen soll. Wir haben ihnen einen schönen Urlaub gewünscht und das war's dann.«
»Wenn sie sich anders entschieden hätten, dann hätte es uns doch Philipp sicher gesagt. Kann es denn sein, dass sie den Flug verpasst haben und möglicherweise erst später ankommen?«
»Ich weiß nicht, ob noch ein späterer Flieger aus München eintrifft, kann mich aber gerne erkundigen. Aber hätten sie sich denn nicht gemeldet, wenn sie ihren Flug verpassen?«
»Eigentlich schon«, meinte Herbert. »Merkwürdig ist das schon.
Ich werde mich zur Sicherheit mal erkundigen, ob hier bei der Polizei und bei der Rettungsleitstelle irgendwelche Meldungen eingegangen sind. Ansonsten hilft vielleicht nichts, als bis morgen zu warten. Vielleicht haben Sie sich auch spontan entschlossen, Ihren Urlaub woanders zu verbringen. Ja, mach das. Und ruf bitte an, wenn du etwas herausgefunden hast. Ich werde mich hier in Tel Aviv mal schlau machen. Heute ist Schabbat, da wird nicht gearbeitet. Aber morgen ist wieder die komplette Mannschaft im Büro. In aller Früh werde ich mich gleich nach Neuigkeiten erkundigen und dann melde ich mich spätestens am Nachmittag wieder bei euch. Ist gut, Gudrun. Hoffen wir mal, dass sich bis dahin die ganze Geschichte in Wohlgefallen aufgelöst hat. Also bis morgen dann und danke für den Anruf. Nachdem sich Tina wieder angezogen hatte, machte sich Silvio mit seinen beiden Geiseln auf den Weg, das Krankenhaus zu verlassen. Philipp musste erneut die Sprengstoffweste tragen. Silvio hielt seine Pistole verdeckt in Philipps Rücken gedrückt. Sie passierten die Pforte und stiegen in der alten Sitzordnung mit Philipp als Fahrer in den Wagen. Der Weg von der Maistraße in die Müllerstraße war kurz. Sie waren in 5 Minuten dort. Auf den Straßen des Glockenbachviertels herrschte ein reges Treiben. Es war Samstagabend. Viele junge Menschen waren unterwegs, die in diverse Bars und Kneipen gingen oder gerade von einem Biergartenausflug zurückkehrten. Auf Anweisung Silvios parkte Philipp den BMW in der Tiefgarage des Hauses. Sie holten ihre Taschen aus dem Kofferraum und fuhren mit dem Aufzug in den 4. Stock, die Etage, in der sich die von Göring gekaufte Wohnung befand. Silvio sperrte die Tür auf, schob die beiden rasch in den Flur und verschloss anschließend wieder mehrfach die Tür.
»So, hier sind wir«, sagte er.
Tina und Philipp blickten sich um. Sie waren in einer Neubauwohnung mit typischer Raumaufteilung. Bad und Wohnküche auf der linken Seite, 2 Schlafzimmer auf der rechten Seite. Silvio öffnete die Tür zum 1. Zimmer.
»Das hier ist eure Bleibe.«
Sie blickten in den Raum und sahen außer einer Matratze am Boden keine weiteren Möbel. Auffällig war, dass an der Wand oberhalb der Matratze auf etwa 50 cm Höhe mehrere dicke Ösen in die Wand gedübelt waren. In einer Ecke des Zimmers standen 2 Plastikeimer.
»Eure Taschen könnt ihr abstellen. Philipp, du kannst deine Weste ausziehen und auf den Boden legen. Dann setzt ihr euch auf die Matratze. Die Hausregeln erkläre ich euch anschließend«,
begann Silvio. Erleichtert zog Philipp die Weste aus. Sie ließen sich beide erschöpft und frustriert auf die Matratze fallen. Kaum, dass sie saßen, holte Silvio aus dem benachbarten Raum eine Tasche. Er öffnete den Reißverschluss und packte Handschellen aus.
»Hände vorstrecken«,
befahl er. Nachdem er jeden der beiden die Handschellen angelegt hatte, holte er aus der Tasche die schwere, etwa 6 Meter lange Kette heraus. Er fädelte die Kette durch die Ösen an der Wand. Anschließend ließ er sie durch die Handschellen von Philipp und Tina laufen, die missmutig aufstöhnten. Das freie Ende der Kette befestigte er zuletzt mit einem Vorhängeschluss an der 1. Öse. Die beiden Geiseln waren nun angekettet, mit einem Bewegungsradius von nicht mehr als 2 Meter. Als nächstes kümmerte sich Silvio um den Inhalt der Vordertaschen der bisher von Philipp getragenen Weste. Silvio packte 3 mit einem Klebeband aneinander befestigte ockerfarbene Stangen aus, die wohl Dynamit waren. Zwischen den Stangen war ein spiralförmiger Draht eingebracht, der zu einem kleinen schwarzen Kästchen führte, das ebenfalls mit Klebeband an den Stangen befestigt war. An dem Kästchen blinkte unaufhörlich ein rotes LED-Lämpchen. Von hier führte ein weiteres, mit gut 80 cm wesentlich längeres Spiralkabel zu einem zweiten, größeren Kasten, aus dem eine kleine Antenne ragte. Philipp blickte interessiert auf die Konstruktion. Er war sich sicher, dass es sich bei dem 2. Kästchen um den Empfänger handelte, der über das Kabel ein Signal zum Zünder geben sollte, um letztendlich zur Explosion des Dynamits zu führen. Silvio packte eine Rolle Klebeband aus und verband die beiden vorher in getrennten Taschen der Weste aufbewahrten Teile der Bombe miteinander, um somit ein einziges Paket zu schüren.
»Gut«,
sagte er schließlich und stellte sein Bombenpaket in Sichtweite von Philipp und Tina.
»Nachts und wenn ich nicht zu Hause bin, bleibt ihr angekettet. Wer mal pinkeln muss, für den steht dort vorne ein Eimer. Der andere Eimer ist mit Wasser gefüllt. Die Bombe lasse ich hier bei euch im Zimmer. Ansonsten liegt es bei euch. Macht ihr das, was ich sage, dann gibt es gemeinsame Mahlzeiten und etwas Privatsphäre auf dem Klo oder in der Dusche. Wenn ihr anfängt, Zicken zu machen, bleibt ihr angekettet. Wer schreit oder zu fliehen versucht, wird erschossen. Und denkt immer daran, dass ihr eine scharfe Bombe als Zimmerbegleiter habt. Alles klar?«
Philipp und Tina reagierten nicht mehr. Sie wollten nur noch ihre Ruhe haben und wenigstens das Gesicht Silvius, ihres fleischgewordenen Albtraums, nicht mehr sehen zu müssen.
»Na dann, gute Nacht, ihr 2 Hübschen!«
Silvio ging und schloss die Tür ab. Endlich hatten sie ihre Ruhe.
Sie versuchten es sich bequem zu machen, soweit dies mit den Ketten und Handschellen möglich war. Letztendlich lagen sie wie zwei Löffelchen aneinander geschmiegt auf der Matratze, dachten nach und rekapitulierten still die Ereignisse dieses schrecklichen Tages. Philipp, flüsterte schließlich Tina. Ja, was ist? Philipp, ich möchte mit dir schlafen.
Jetzt? Hier? Nach all dem, was wir heute erlebt haben?
Fragte Philipp erstaunt.
Ja, bitte schlaf mit mir.
Tina rieb ihr Gesäß an Philipp. Es dauerte bei ihm etwas, bis er eine Reaktion zeigte. Mit klirrenden Ketten und Handschellen um die Gelenke schafften beide schließlich das, was sich Tina wünschte. Danach schliefen sie ein.